Und da wurde dann trotzdem relativ schnell, hatte ich so echt den Wunsch, ey, ich würde echt gern Rockstar werden.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Zurück aus der Sommerpause, die Macht der Worte, Staffel Nummer 2, erste Episode. Schön, dass du eingeschalten hast. Vielleicht kennst du uns schon seit der ersten Staffel und du weißt, was auf dich zukommt. Oder vielleicht bist du auch ganz neu hier. Herzlich willkommen, dass ihr da seid und zuhört. Wir reden über das Wort Gottes mit Felix Pardo. Wir schauen nochmal zurück auf Staffel 1, wo er über Entschleunigung gesprochen hat. Michael und Steve reden über unchristliches Verhalten von Christen, also quasi von sich selber. Und bei Revolution sprechen wir über 1. Korinther, das hohe Lied der Liebe. Und Flo Stieper spricht darüber, wie er zu Musik gekommen ist und was seine Ziele sind mit Good Weather Forecast. Viel Spaß beim Hören.
Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Und im Grunde habe ich das so in 8 Thesen zusammengefasst.
Okay.
Über das Entschleunigen.
Mhm.
Genau, und das erste ist, erstmal die Grundbeobachtung, dass Tempo an sich
ja
nichts Schlimmes ist.
Mhm.
Ja, also es ist nichts Böses. Also wir... Manchmal, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, habe ich das Gefühl, sie sagen so, Veränderung, Tempo, Bewegung ist irgendwas, da muss man echt vorsichtig sein und aufpassen.
Mhm.
Aber ich würde erstmal sagen, hey, du kämpfst ja erstmal nicht gegen den Antichrist, ja? Also es ist erstmal komplett in Ordnung, in Bewegung zu sein, weil ja Bewegung Leben bedeutet.
Mhm.
Ja, alles, was in der Natur sich bewegt, lebt.
Mhm.
Ja, und wenn du auf dem Boden liegst und braun wirst, dann ist da nicht mehr viel Bewegung drin, so, ja? Also das heißt, erstmal grundsätzlich etwas Gutes und etwas Wichtiges. Es ist nur eine Sache, wo man schauen muss, okay, wo ist die Balance in dieser Bewegung?
Mhm.
Ja, weil selbst Marathonläufer kann nicht die ganze Zeit durchsprinten, sondern muss quasi seinen Weg einteilen und
ja
das Tempo einteilen. Und das ist so ein Ding, wie ich quasi auch versuchen möchte, mein Leben zu leben. Das heißt, erstmal das Erste ist, Tempo ist nichts Böses,
mhm,
aber die falsche Dosis bringt dich um.
Okay.
Ja, und da würde ich sagen, die falsche Dosis von beidem, entweder von Stillstand oder von Bewegung.
Mhm.
Ja, da muss man gut drüber nachdenken und sich auch gut beobachten können, so, weil ich glaube, in beidem eine Gefahr drin ist.
Ja.
Ja, genau, und deswegen ist es so ein Ding, so, ich kann dir jetzt nicht irgendwie als Hörer sagen, so, oder dir jetzt als Gegenüber von mir sagen, du hast echt ein großes Problem, sondern du musst halt selber schauen.
Ja.
Ne? Und ich habe so versucht, so ein bisschen so Anzeichen zu beobachten bei mir selber und merke, dass Unruhe oder getrieben sein, gestresst sein, so ein Ding ist, wo ich sage, hey, wenn du zu hohes Tempo gehst, ist das genau das, was du in deinem Leben beobachten wirst.
Mhm.
Also
wie schaut denn dieses zu hohe Tempo, also so praktisch aus? Weil jetzt denke ich vielleicht an Autofahren, weil du quasi diese Einleitung hattest.
Ja, stimmt. Ja, ja.
Aber wie schaut denn das in einem Leben aus, zu hohes Tempo?
Zu hohes Tempo, ich kann dir sagen, wie es in meinem Leben aussieht.
Mhm.
Hohes Tempo in meinem Leben sieht aus, ich habe nicht genug Zeit für das, was ich eigentlich gerne erleben möchte.
Ja.
Ich habe immer das Gefühl, ich muss von Termin A zu Termin B, aber konnte Termin A gar nicht genießen.
Mhm.
Genau.
Mhm.
Ja. Also es ist so ein, du hast echt schöne Sachen in deinem Leben.
Ja.
Echt schöne Treffen mit Freunden. Du gehst ins Kino oder du bist irgendwo unterwegs mit Leuten oder du machst Urlaub oder so. Oder ein Beispiel Urlaub, das ist wirklich so bei mir gewesen, dass ich Urlaub gemacht habe und nach dem Urlaub dachte, jetzt brauche ich erstmal Ruhe. In meinem Urlaub mache ich Deutschlandreisen und fahre halt also ich habe immer einen Tag frei in der Woche und versuche quasi so weit wie möglich zu kommen.
Okay.
Ja, und mache dann Deutschlandreisen über Berlin, Hamburg, Nordsee, Sauerland, wo ich herkomme und dann wieder nach Ansbach.
Mhm.
Und nachher wundere ich mich, warum bin ich nicht ausgeruht, weil es zu viel war.
Ja.
Oder auch im Arbeitsleben merke ich, wenn ich zu viel arbeite, dass ich mir über die einzelnen Punkte nicht genug Gedanken machen kann. Und ich das Gefühl habe, okay, ich habe das gut durchdacht, dann merke ich, ich bin gestresst, ich bin zu überhitzt, ich bin zu getrieben, mhm, und das ist zu hohes Tempo, was ich fahre.
Okay.
Oder das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Menschen, die ich mag und mit denen ich gerne Beziehungszeit verbringen möchte, mhm, dass das nicht funktioniert. Mhm. Also, dass da, wo ich eigentlich meinen Schwerpunkt haben möchte,
ja,
kein Schwerpunkt mehr ist.
Weil du quasi nebenbei noch andere Sachen organisierst.
Organisiere, andenke, mich mit anderen Menschen treffe, wo ich denke, das ist vielleicht gerade wichtiger oder das ist akut oder so. Mhm. Und da quasi, dass ich merke, ich komme von den Schwerpunkten, die ich in meinem Leben eigentlich setzen möchte, mhm, Gott, meine besten Freunde, Familie, mhm, von denen komme ich weg. Mhm. Und Arbeit oder Organisation oder ehrenamtliche Arbeit, mhm, kommt rutscht weiter nach oben. Dann merke ich, das ist zu viel.
Ah, okay. Das ist voll interessant, weil das ist mir jetzt gerade bewusst geworden, mhm, dass das mir auch so geht. Also wenn ich heimkomme, ich bin, ja, verheiratet, du bist noch nicht verheiratet.
Nee, nein.
Dann ist das Erste, was ich mache, und nicht, weil ich Instagram-süchtig bin, aber auf Instagram checken, ob, ja, quasi für den Podcast zum Beispiel ich wieder neue Kontakte knüpfen konnte,
ja, ja,
die ich quasi vielleicht als Interviewgast einladen kann. Und meine, ja, Frau regt es sehr auf und, mhm, sagt, sei doch mal da, anstatt immer irgendwo anders.
Ja.
Das ist voll interessant.
Oh ja. Ja, und ich glaube, das geht nicht nur uns beiden so, sondern, ja, ich mache Teenie-Arbeit bei uns im Blauen Kreuz. Mhm. Und ich liebe die, ich bin total verrückt nach denen, aber ich merke genau das. Yeah. Wenn wir uns treffen, ich hab Mentees, mhm, und ich sage so, Leute, wenn wir uns treffen, ist das Handy weg. Auch mein Handy.
Was heißt Mentees für
die? Also ich bin Mentor für die.
Okay.
Und da sind das quasi Mentees. Ah. Ich begleite die quasi in einem Abschnitt ihres Lebens.
Okay.
So. Mhm. Und sage ich so, Leute, jetzt ist das Handy weg, okay? Mhm. Wir können kurz ein Bild von uns gegenseitig machen, um zu zeigen, dass wir gerade Mentoring haben. Aber danach ist es dann weg, auch mein Handy ist weg. Mhm. Ja, weil man woanders ist als im Hier und Jetzt.
Ja.
Und das ist, ja.
Okay. Oft so, ja. Jetzt habe ich dich aber aus deinem Konzept rausgebracht. Ich will aber noch eine Frage, mhm, dir stellen. Und zwar, ja, glaubst du, dass man als Christ auch das Problem hat, dass man quasi versucht, schnell zu wachsen? Und dass das vielleicht eine Falle sein kann als Christ?
Oh.
Das ist eine harte Frage.
Ich finde das, ja, nein, genau, es ist eine gute Frage. Mhm. Ich finde es eine echt gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage, weil ich habe mich vor kurzem mit einem von meinen Jugendlichen unterhalten. Mhm. Und da habe ich gefragt, so, hey, was sind deine nächsten Schritte? Wir gehen mal so, wie geht es dir gerade wirklich und, mhm, was ist dein nächster Schritt? Mhm. Und dann sagen sie, ja, okay, so und so. Und dann sage ich, warum willst du diesen Schritt gehen? Mhm. Also, ja, weil du den gerade auch gehst.
Okay.
Ich so, naja, aber ich bin 31, du bist 15. Mhm. Du kannst den Schritt noch gar nicht gehen, weil du noch gar nicht die schlechten und die guten Erfahrungen gemacht hast da drin. Ja. Aber du willst schon so weit sein wie jemand anders, der ganz andere Erfahrungen gemacht hat. Mhm. Das heißt, die wollen irgendwie so, oder ich manchmal gerne auch, möchte gerne Entwicklungsstufen überspringen,
ja,
dass ich sage, boah, ich bin schon hier. Mhm. Aber eigentlich ist es eine Gefahr, quasi, es ist ein Es ist fast wie Genmanipulation bei Pflanzen oder so, ja. Mhm. Es ist nicht gesund.
Ja.
Lass uns versuchen, gesund zu wachsen, mhm, und nicht Entwicklungsstufen zu überspringen, weil nachher fällst du sowieso wieder zurück. Mhm. Und deswegen glaube ich, ja, das ist glaube ich, eine Gefahr. Also, dass es auf jeden Fall Potenzial da ist, dass man so denken könnte, aber es wäre ungesund.
Okay.
Ja.
So, hast du die zweite These oder hast du noch in deiner ersten Bewegung ist gut?
Genau, ich hatte quasi schon, also das erste war, Tempo ist nichts Böses und das zweite ist, die falsche Dosis bringt dich um.
Mhm.
Und da habe ich bis jetzt ja eigentlich nur diese Zeichen beschrieben von, das zu viel Tempo.
Mhm.
Aber ich glaube, dass es auch Menschen gibt, ich bin jetzt nicht der Fall davon, muss ich ehrlich sagen,
ja,
aber es gibt, glaube ich, auch viele Menschen, die diese Unbeweglichkeit, mhm, irgendwie umbringt. Ja, wo sie merken, es gibt nichts, wofür ich brenne in meinem Leben.
Mhm.
Ich bin einfach nur hier. Mhm. Oder auch diese Unruhe, wie bei Leuten, die zu viel machen,
ja,
die Unruhe, ich müsste irgendwas machen, aber ich weiß nicht was.
Mhm.
Das ist so ein Ding. Und pure Langeweile. Also dieses, so als Zeichen, so, weißt du, ich liege rum, ich bin unzufrieden damit, aber ich weiß auch nicht, was ich sonst machen sollte.
Mhm.
Ich glaube, dass das auch so ein Stadium ist, oder schon so denken, auf den christlichen Glauben angewandt, so, okay, ich weiß jetzt alles, naja, jetzt kann ich eigentlich sterben und dann kommt Jesus halt so. Weißt du, so dieses Ding? Ich, ja, glaube, du kannst immer etwas Neues entdecken.
Mhm.
Aber quasi da so dieses Sagen, okay, quasi so diese Stagnation, mhm, ich glaube, das ist eine große Gefahr. Meine dritte These ist, Ruhe ist überlebensnotwendig.
Mhm.
Weil ich davon überzeugt bin und sogar auch quasi das, was Gott schafft und sowas. Ja? Also wenn wir uns mal als Beispiel die vier Jahreszeiten anschauen, ist da, wenn man sich mal so einen Baum anschaut, hat er immer wieder einen Winter, quasi um zu regenerieren und wieder neu aufzubauen, um wieder was Neues zu machen. Selbst so ein Baum hat irgendwie Ruhe in einer Art und Weise, um sich vorzubereiten, um irgendwas zu sammeln und so. Und ich glaube, dass es im menschlichen Leben auch so ist, dass wir die Kunst erlernen können und dürfen, Ruhe zu erleben in unserem Leben. Und nicht irgendwie so, ich arbeite ein Jahr und ein Monat davon ist Urlaub, sondern täglich, wöchentlich Ruherhythmus zu haben, weil unser Leben, glaube ich, viel zu voll ist.
Okay.
Ich hab heute ein bisschen gegoogelt und habe gesehen, wir sind pro Tag mindestens 3 Stunden am Handy. Also unsere Generation und die darunter eigentlich noch viel öfter, viel länger. 3 Stunden am Handy und 13.000 Werbeslogan kommen uns pro Tag entgegen.
Okay.
Dazu kommen noch die ganzen Wünsche, die Menschen an uns haben und sowas, also und die dann wir selber noch an uns haben, Arbeitgeber, Familie und so weiter. Und irgendwann brauchen wir mal einen Moment, wo wir das irgendwie mal runterkommen können und das alles verarbeiten können. Und halt auch wirklich irgendwann diesen Zustand von Ruhe haben können. Also nicht zur Vorbereitung für was Neues, sondern einfach um zu atmen. Um Beziehungszeit mit sich selber und mit Gott zu haben.
Können wir aber nicht sagen, dass ich 8 Stunden von 24 schlaf und das meine Ruhezeit ist?
Ich glaube, so ruhig, wie wir denken, ist der Schlaf gar nicht. Ich glaube, so ruhig ist der gar nicht.
Ja.
Also, das muss man jemandem sagen, der unruhigen Schlaf hat. Also, ich werde gerade älter, habe ich das Gefühl oder so. Auf jeden Fall schlafe ich nicht mehr so gut, weil ich merke, dass im Schlaf so viel passiert. Ich wache nachts auf, muss irgendwas aufschreiben.
Echt?
Und so.
Okay.
Oder lese irgendwas nochmal nach.
Ja.
Oder schreibe jemandem SMS oder WhatsApp, den ich im Kanon, der mir im Traum erschienen ist oder so, ja. Okay. Ich glaube, der Schlaf an sich ist erstmal zur Regeneration. Aber biologisch kenne ich mich nicht zu 100% damit aus,
okay.
Aber ich glaube, es sind keine 100%igen Ruhephasen.
Ja.
Ja.
Okay.
Genau, ich glaube, wir sind nicht so Schildkrötentypen, die dann einfach so da rumliegen, sondern ich glaube, da passiert sehr viel.
Ja, warte mal, bis du ein Kind bekommst. Also nicht du, aber.
Ja,
erst mal eine Frau hast, aber.
Ja.
Weil wir haben jetzt eine Neugeborene und das ist war anstrengend, jetzt schläft sie mittlerweile durch. Was ich noch sagen wollte, ich lese gerade ein Buch, das heißt Das Ende der Ausreden.
Aha.
Sehr gutes Buch. Und die sagt auch, es ist gut, wenn man Ruhephasen hat und die beschreibt es so, dass du quasi einfach auf einer Parkbank sitzen sollst und einfach deine Gedanken freien Lauf lassen sollst.
Ja,
voll interessant.
Ja, ja.
Wo, also sie nennt es dann Meditieren.
Ist
keine Ahnung, ob man den Begriff mag oder nicht, aber es ist echt interessant und die sagt dann auch, versuch nicht die Gedanken zu verdrängen. Sondern geh einfach mit, weil nämlich deine Gedanken sich sowieso immer wieder abwechseln.
Ja.
Und quasi so Ruhe ist. Und ich glaube, sie führt eine Statistik auf, wo dann drin steht, dass ich glaube, diese Menschen weniger Alzheimer haben und ich glaube auch ein bisschen länger leben sogar. Also quasi, weil die diesen Frieden bekommen.
Ja, länger leben kann ich mir definitiv vorstellen.
Mhm.
Alzheimer kenne ich die Forschung nicht, aber länger leben kann ich mir definitiv vorstellen.
Ja.
Ja.
Das, genau, also deine dritte These ist überlebensnotwendig.
Genau.
Wendig.
Notwendig. Genau, also ich mag Wortspiele, oder sich Wörter genauer anzuschauen und so.
Mhm.
Wenn wir uns das Wort notwendig anschauen, dann ist das quasi das, was die Not wendet.
Ah, okay.
Ja?
Ja.
Also das, was aus Not Potenzial macht, Perspektive schafft.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, was da auch passiert.
Mhm.
Ja, also nicht nur gedankenfreien Lauf lassen, also gedankenfreien Lauf lassen. Und dann Perspektiven zu bekommen, die man vorher gar nicht hatte oder Wege zu gehen in seinem Kopf, wo man vorher viel zu gestresst früher war oder gar keine Zeit für hatte oder so.
Ja,
ja.
Da fällt mir auch noch zu seiner dritten These ein. In der Bibel steht doch ein Vers, der heißt, Jesus Christus ist unser Friede.
Mhm, okay.
Und eventuell könnte man das ja auch mit Ruhe verwenden, also mitnehmen. Und wenn du jetzt behauptest quasi, dass Ruhe überlebensnotwendig ist, ist ja quasi, wenn wir Jesus haben, dieser Friede, dieses Überleben oder das ewige Leben vielleicht, würde ich es nehmen.
Ja.
Meinst du aber, dass quasi, wenn man Jesus hat und quasi diesen Satz nimmt und du jetzt sagst, hey Steve, komm mal runter, bist ein bisschen gestresst und ich dir dann einfach den hinwerf, hey, aber Jesus Christus ist mein Friede oder meine Ruhe.
Ja, ja, ja.
Meinst du dann, das langt mir in meinem Leben, dass ich quasi trotzdem so weitermachen kann wie vorher?
Nein.
Verstehst du, was
ich meine? Ich glaube es schon. Ja. Und ich würde es verneinen.
Okay.
Also, oh, das wäre. Es klingt jetzt ein bisschen provokant. Es reicht nicht, wenn du Jesus in deinem Herzen hast. Mhm. So, du brauchst ihn quasi auch in deinen Händen, in deinem Handeln, in deinem Alltag. Mhm. Und ich komme nachher nochmal auf Jesus.
Ja.
Und der hat ziemlich viel gemacht, weil der hat doch ziemlich viel Ruhe gehabt.
Mhm.
Ja. Und ich glaube, das hat ihm sehr viel Frieden gegeben, quasi seine Arbeit zu machen, seinen Weg zu gehen, den er gegangen ist.
Mhm.
Das heißt, ich glaube, für echten Frieden brauchst du Jesus, aber es reicht nicht nur zu wissen, dass du Jesus hast.
Okay.
Vielleicht kann man das so sagen.
Ja, also quasi der praktische Jesus.
Oder? Genau, ja.
Okay.
Der praktische Jesus, ja, genau.
Okay, gibt es noch was zu deiner dritten These oder springen wir auf die vierte?
Wir können gerne zur vierten gehen.
Ja?
Ja.
Erzähl mal, was hast du in der vierten These rausgekommen?
Die Beobachtung in meinem Leben, dass ich eine Sehnsucht nach Ruhe habe.
Mhm.
Also nicht nur, sie ist wichtig und sie ist praktisch, sondern in mir drinnen ist auch dieser tiefe Wunsch, Frieden, Ruhe zu haben.
Mhm.
Also irgendwann geht der Begriff Ruhe in Frieden über. Deswegen fand ich das sehr spannend, was du gerade gesagt hast.
Ja.
Aber noch würde ich, glaube ich, Ruhe sagen, weil ich glaube, in uns drin ist dieser Wunsch, mal Ruhe zu haben. Diese ganzen Aussagen von, oh, ich will mal rauskommen, ich will mal abschalten, ich will mir mal was Gutes tun. So, das höre ich so oft oder das sage ich mir auch selber. So, ne? So, jetzt hast du echt viel gearbeitet, jetzt brauchst du mal ein bisschen Ruhe.
Ja.
So, ja?
Ja.
Also ich glaube, nicht nur als Belohnung, sondern auch, weil wir irgendwie in uns drin spüren, okay, das ist etwas, wofür wir eigentlich auch gemacht sind.
Mhm.
Weil Ruhe irgendwann Frieden als Ergebnis hat.
Ja.
Ja. Und ich glaube, dafür sind wir gemacht, quasi in diese Richtung zu wollen oder quasi uns diese Richtung zu wünschen.
Mhm.
Deswegen glaube ich, zu beobachten, bei mir selber und auch bei anderen Menschen, dass wir irgendwo diese Ruhe brauchen, uns wünschen und auch wirklich tiefe Sehnsucht danach haben.
Mhm.
Ja, genau. Und auf der anderen Seite, ist so ein Twitter-Ding, haben wir, glaube ich, unheimlich viel Angst davor.
Ja.
Das ist so ein, bei meiner Mutter am Kühlschrank hing der Spruch, geh in die Ruhe, denn sie ist schon laut genug.
Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Mensch, Michi, also es gibt ja auch manchmal Momente, wo Christ manchmal gar nicht so richtig christlich ist. Kennst du die?
Tatsächlich?
Ja, tatsächlich.
Mensch, du.
Also halt, wir hatten ja schon mal das Thema mit dem Jungen, den du gegen die Kirchenwand drückt hast oder Tür und einen Meter lang hochgehoben hast.
Ja, ich fühle mich da jetzt schon wieder ein bisschen ertappt, muss ich ehrlich sagen, bei dem Thema. Aber ich muss dazu sagen, auch Jesus hat mal die Fassung oder die Kontenance verloren. Mhm. Das ist ja eine meiner Lieblingsgeschichten oder super Ausrede. Ja. Und zwar, als Jesus da im Tempel aufgeräumt hat.
Mhm.
Und die liebe ich, weißt du warum? Weil man sich das so vorstellen muss, das waren doch schwere Tische vielleicht auch. Und irgendwie, das waren ja die Leute, die im Tempel dann Sachen verkauft haben.
Mhm.
Und das hat Jesus genervt.
Ja.
Und Jesus war ja Zimmermann. Also Jesus war nicht so ein schmächtiges Lehrerböschler da, sondern der hatte richtig Muskeln.
Ja.
Da hat man ja damals als Zimmermann oder Schreiner oder was auch immer das genau war, ne, da hat man ja alles körperlich machen müssen. Der hat richtig Muskeln gehabt.
Mhm.
Und den hat es so gestunken, dass das in seinem Tempel, in seinem Vaterhaus war, dass er dieses Zeug alles umgeschmissen hat.
Ja.
Und mir das vorzustellen, dass Jesus auch immer da gesagt hat, na jetzt, ja, ich liebe euch alle, aber trotzdem haue euch diese Tische um die Ohren. Das hat mich dann im Nachhinein, als ich das ein bisschen bedacht habe, hat mich das mit mir selber versöhnt, bei dieser Geschichte da mit der Wand und der Gurgel.
Ja, das habe ich jetzt auch gerade gemerkt, dass ich da selber Versöhnung gerade erfahren habe. Ja. Da würde ich dir jetzt ein paar Geschichten aus meinem impulsiven Leben erzählen.
Ja, mach mal.
Ja, da, also zum einen war ich ja mal in Nürnberg, habe einen Lobpreisabend geleitet. Mhm. Und es war, damals hatte ich die Vision, alle Leute müssen, also alle Instrumente müssen von unterschiedlichen Gemeinden sein. Was schon mal schwierig ist, weil du hast noch nie zusammen gespielt und hast einen Tag, wo du proben kannst.
Und dann, man hätte 20 Gitarristen, aber vielleicht nur einen Keyboarder, ich weiß es nicht.
Und dann haben wir den Lobpreisabend gemacht und während dem Lobpreisabend hat mir das so gestunken, wie egoistisch, also kam mir das vor, vielleicht war ich auch selber egoistisch, aber habe ich gemerkt, wie die überhaupt nicht ein Team-Spirit haben. Und dann habe ich meine Gitarre während dem Lobpreis abgestöpselt und bin heimgefahren, weil ich so gelangweilt war davon. Und die Leute, die mit mir dabei waren, die haben das auch gar nicht verstanden. Aber ich habe gesagt, das kann ich nicht. Das ist für mich nicht authentisch.
Ah, okay. Mensch, hättest doch das dir mal erzählt hier von Jesus im Tempel. Du. Dann hätten die das alle verstanden.
Wahrscheinlich. Und ein anderes war, also Auto ist ja immer ein wenig brisant. Immer.
Verkehr gibt viele Emotionen. Da, ja.
Auf jeden Fall. Und jeder hat halt recht.
Immer.
Weil ich glaube, wenn es da mal in so ein, wie nennt man das, so ein Nörgler, dich ins Auto nebendran hockst, ich glaube, der hört ganz schnell auf, es nörgeln. Und es ist mir neulich passiert, da bin ich an der Tankstelle hingefahren und rückwärts an die Zapfsäule, weil mein Tank war auf der rechten Seite und ich wollte nicht warten, bis irgendwas auf der Seite frei ist. So, bin ich rückwärts hingefahren, hab getankt, hab gezahlt, bin zu meinem Auto gelaufen und dann habe ich quasi eine gesehen, die im Auto gesessen war, die rumgemosert hat. Gemosern für den Nichtfranken heißt, sich geärgert hat und es verbal ausgedrückt hat, aber ich das nicht gehört habe.
Kommt vom österreichischen Schauspieler Hans Moser übrigens, aber nicht aus der Bibel. Ja.
Okay. Und auf jeden Fall habe ich dann die Lippen gesehen und da habe halt sie so angelacht und dachte mir, du...
Nein, böse Sachen.
Trottel. Und dann bin ich weggefahren und dann hat sie mir einen Mittelfinger gezeigt. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt kralle ich mir die. Und dann bin ich quasi ausgestiegen, weil ich glaube, das macht auch nicht jeder. Bin ausgestiegen, meine Frau war im Auto gehockt und hat sich schon gedacht, oh Mann, ey, bleib hocken.
Ja, glaube ich auch, ja.
Und dann bin ich hingegangen und da war der Mann vorne drin gehockt und der hat ein wenig ausgeschaut wie so ein Straftäter.
Oh.
Und dann habe ich ein wenig Angst gehabt, habe mir aber gedacht, jetzt kann er ja nicht ohne was zu sagen.
Musste durchziehen, ja.
Und dann habe ich gesagt, du, es wäre mal schön, wenn es deine Frau ein wenig unter Kontrolle hast. Und habe mir dann auch gedacht, dann gehe ich gleich wieder, weil bevor jetzt da eine Antwort kommt, bin weggefahren. Und dann ist mir noch was passiert, da war meine Familie von meiner Frau im Auto gehockt und da habe ich einen überholt, wo man nicht überholen soll, weil der war recht langsam. Und dann hat er auch gemosert und dann an der Ampel standen wir nebeneinander und ich habe rüber geschaut und er hat weiter gemosert. Und dann habe ich zu meiner Frau geschaut und dachte mir, oh, die Familie hockt mit dem Auto, irgendwas musst machen. Und der gute Christ betet natürlich.
Ah, okay.
Und dann habe ich innerlich betet, Jesus, bitte brech meinen Stolz und bitte lass den nicht weiter mosern.
Lass das Auto kaputt gehen von da drüben.
Und dann habe ich mir gedacht, komm, kurz bevor ich losfahre, schaue ich nochmal rüber, ob meine Gebete auch einmal wirken. Und dann habe ich hingeschaut und der hat weiter geredet. Und dann ist mir aus Versehen so aus der Hand rausgerutscht, der Mittelfinger.
Ah.
Und dann habe ich ihn gezeigt, so nicht, mein Freund. Hast du da auch eine? Jetzt habe ich recht lang geredet. Hast du da eine Geschichte vielleicht? Oder willst du die nicht?
Nee, ich will ja hier schon immer ein bisschen als der Saubermann dastehen mit der Moral am Schluss. Aber tatsächlich habe ich den Finger auch kürzlich mal erhoben. Aber da ging es, um es ein bisschen zusammenzufassen, da hat jemand meine Tochter ausgelacht, weil das Auto unter schwierigsten Umständen, also der Motor ausgegangen ist.
Weil die jetzt einen neuen Führerschein
hat. Ja, genau. Und das war wirklich auch ein bisschen schwierig, weil der Krankenwagen von hinten kam und so weiter. Und dann haben da Jungs sich so aufgeregt und dumm gelacht. Und da dachte ich mir einfach, bevor ich jetzt aussteige, das denen alles lang und breit erzähle, fasse ich das in einer kleinen Geste zusammen. Allerdings hat jetzt meine Tochter einen schlechten Eindruck von mir, dass ihr Papa solche Sachen macht. Und das ist, und ich weiß auch, es gibt bestimmt 37 Bibelstellen, die uns sagen, man soll doch sein Gemüt im Griff haben und man soll sich ordentlich benehmen. Aber die sind mir jetzt dann einfach spontan auch alle gar nicht eingefallen, sondern eher das mit Jesus, wo er im Tempel aufräumt. Und damit wollen wir jetzt einfach auch unseren Podcast einmal so beenden.
Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
1. Korinther 13 endet so ein bisschen mit Glaube, Liebe, Hoffnung. Aber das Größte ist was, Elida?
Liebe.
Wenn wir so ein bisschen schauen auf Liebe, ist ja eigentlich so, Leute sagen, die predigen, dass Liebe sich durch das ganze Neue Testament zieht. Also, dass Gott Liebe ist. In 1. Johannes 4 steht, Gott ist Liebe und wer nicht in der Liebe ist, ist nicht in Gott und Gott nicht in ihm. Jetzt wollen wir den mal pflücken, den ersten 13. Und zwar, wie schaut es denn bei euch so aus? Elisa, wie schaut es denn bei dir so aus mit Langmütigkeit?
Oh, da hast du die Falsche erwischt.
Das ist 1. Korinther 13, Vers 4 jetzt, ne? Für die Leute, die
Bibel haben.
I'm being asked how love is patient works with me.
Ja.
Allah is patient.
Puh, also langmütig, geduldig ist nicht meine Stärke. Mhm. Da wird mir der Hief wahrscheinlich recht geben.
Sorry.
Hätte mich jetzt vielleicht was anderes gefragt, wäre ich vielleicht besser dagestanden, aber da bin ich jetzt ganz ehrlich, ich bin nicht die geduldigste Person. Ich bin eher jemand, der schnell mal reagiert, was natürlich nicht immer gut ist, und sich dann aber dafür entschuldigen muss.
So. Okay.
Also ich muss das ist für mich noch Lernprozess. Ich bin noch nicht so gewachsen, dass ich sagen kann, ich bin langmütig. Ich übe Langmütigkeit.
Okay. Ich lese es mal dem Hörer zu. Ab 1. Korinther 13, 4. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf. Genau. Jetzt in dem Hauskreis würde man sagen, was ist euch aufgefallen? Kann ich die Frage stellen oder können wir die nicht beantworten? What did you see, Heath, when you read 1 Corinthians 13? Das ist so typische Hauskreisfrage. Aber
that love is triumphiert.
Liebe triumphiert.
Love covers all.
Ja. Was ich immer gerne vergleiche ist, 1. Johannes 4 habe ich ja schon gesagt, Gott ist Liebe. Mhm. Und wenn man jetzt quasi in dieses Love ist, Liebe ist, Gott einträgt, anstatt Liebe.
God is.
So instead of love, God, dann ist es quasi die Eigenschaft Gottes. Mhm. Und jetzt spreche ich so viel, eigentlich will ich gar nicht so viel sprechen drüber, lieber euch reden lassen, aber was mir auch aufgefallen ist auch diese Entscheidung. Und zwar, wenn wir diese Bibelverse lesen, sind es alles Entscheidungen, die wir machen können. Also auch wenn du, Elisa, nicht geduldig bist, du kannst dich entscheiden dazu, mehr geduldig zu werden und quasi das üben. Weil es würde nicht zufliegen, richtig? Das ist kein Gefühl.
Aber ich muss es wollen.
Du musst es wollen.
Und ich muss es wissen.
Und was heißt wissen?
Naja, ich kann ja von mir ausgehen, dass ich ein geduldiger Mensch bin.
Und du bist ungeduldig.
Und ich bin aber eigentlich ein ungeduldiger Mensch.
Echt? Aber meinst du, es gibt Leute, die meinen, sie sind geduldig, sind aber ungeduldig?
Ja. Wenn ihnen das keiner sagt.
Oh, da sind wir wieder bei Konfrontation.
Ja, finde ich schon, weil es gibt ja Sachen, von denen man selber überzeugt ist, wo man keine Fehler macht und plötzlich tut da jemand mal einen Finger drauf und dann merkt man, warum stört mich das jetzt? Mhm. Und oder warum habe ich damit jetzt ein Problem?
Ja.
Und um zu üben oder zu merken, ob man geduldig oder langmütig ist, braucht man ja Menschen in seinem Umfeld.
Okay. Mhm. Das stimmt.
Aber, also denke ich, muss ich wissen, dass ich da ein Problem habe. Ich finde, das ist das Erste. Und dann muss ich mich dafür entscheiden, zu sagen, okay, ich habe immer Angst davor zu sagen, Herr, hilf mir, geduldig zu sein, weil ich weiß, dann tu das auch.
Also du meinst, er gibt dir dann Aufgaben, wie zum Beispiel, dass der Heath länger auf Toilette braucht?
Na, das juckt mich nicht.
Sorry.
Nein.
Do you need long?
Nein, aber das ist, dass ich dann vielleicht doch mit Sachen konfrontiert werde oder bin, wo ich dann einfach diese Geduld und diese Langmütige einfach üben kann.
Mhm.
Ja.
When it comes to love, what took me a long time to really come to accept is the fact that, like, say, someone I come across that I really don't like, they really, like, make me angry, they tick me off, they cut me off on the road, or they make me angry at work, they're just total, you know what people talk about. Anyway, that God loves them as much as me.
Yeah,
and did that. I was like, I couldn't believe it. I'm like, no, this guy's an idiot. Or Frau is. I don't know. God cannot love them more. He loves me more. You know, but that's not the case. That would be unrealistic. That's not what the Bible says. Mm-hmm. That God loves all of us. I mean, in a way that we can't even imagine. So then if I accept this Bible as truth, which I do, mm-hmm. then I have to accept every word. And then the fact that God loves the people that I don't love,
yeah.
like me. And so I have to work on loving them. Mm-hmm. And it's not ever always easy. And I cannot say that I'm going to love everyone I come across in a godly way. I mean, it's just when someone, yeah, when their blinker fluid is low and they don't use it,
yeah,
it makes me angry.
What is blinker fluid?
It's when you don't use your blinker. The blinker fluid. It's not a real thing. You know,
okay, yeah.
Es gibt Leute, die blinken nicht, und dann sagt der Hefe, Maha, die Blinkerflüssigkeit ist wieder aus.
And so this angered me. I'm like, why? Is it so hard? The thing is right there. It's like you say you're going to turn right. Okay, it's good. Now I know. But no, it's too much work. So viel Arbeit.
Okay, also ich fasse das mal ganz kurz zusammen, was du gesagt hast, Heath. Und zwar, dass du irgendwie jemanden hattest in deinem Umfeld, der quasi relativ schwierig war, den du nicht wirklich lieben konntest. Und du hattest quasi dann... die ist dann gekommen, ah ja, aber Gott liebt ihn genauso wie dich. Und du konntest es nicht verstehen. Und man trotzdem sich dafür entscheiden kann. Also auch, das ist ja gerade das Interessante, auch an dieser Kategorie, die wir so machen, dass es ja nicht nur Beziehung ist oder sowas, sondern, oder Ehe, sondern quasi allgemein Beziehung, zwischenmenschliche oder auch menschliche Beziehung. Elida, bist du noch da? Ja. Du bist so unaufmerksam. So, erzähl doch mal.
Die Elida ist wahnsinnig geduldig. Die hockt hier mit einem Fuß und schaukelt ihre Ella und denkt sich, und die hocken immer noch hier und machen Podcast. She's in full mother mode right
now. That's good.
Volle Kanne.
Good.
Also ich finde ja bei dir, Elida, das muss ich jetzt auch mal sagen für den Hörer.
Wir müssen mich loben.
Ich will dich jetzt kurz loben. Jetzt kommt ein Lob offiziell, nicht so oft.
Krass, okay.
Und zwar, was ich sehr erstaunlich fand bei der Geburt, wo ja so ein paar Schmerzen sind, wie quasi, wenn Luft im Bauch ist oder so, was muss das ungefähr sein, hat man mir gesagt.
Genau, ja.
So ähnlich, Steve.
Bei der Geburt hast du mich gefragt, wie es mir geht, anstatt dich um dich selber zu drehen. Das fand ich sehr interessant, Elida. Warum denn? Wie kommt denn das?
Ja?
Ja, weil du?
Weil ich habe ein bisschen geschlafen eigentlich. PDA-Entbunden, ey.
Ja, die hat auch hier Schmerzmittel gehabt.
Ey, ich bin eingeschlafen, Leute.
Aber wie kommt denn das, dass dein Charakter eigentlich schon sehr liebend ist?
Mein Charakter?
Also ich kenne ja deine schlechten Seiten, aber du hast ja fast mehr gute Seiten als schlechte Seiten.
Oh, ich schätze sie, ey.
Das ist voll die Komplimente, die ich wollte. Aber was hast denn du gemacht, dass du so bist?
Ist nur Gott, Schatzi.
Wie ist der?
Gott.
Ja, aber das kann. Ja, das ist doch, jetzt so eine Gott, blöde Flachantwort. Nein, das ist so eine dumme Christenantwort, die ich nicht
mag. Ja, weil, keine Ahnung, ich habe.
Ins Mama, Mikrofon, nie zu
erkennen. Meine Mama ist mein Vorbild. Ich habe gesehen, meine Mama ist eine sehr geduldige, krasse Frau. Sie hat nicht immer leicht im Leben, aber sie ist stabil. Und ich habe halt. Das ist mein Vorbild, vielleicht deswegen.
Und die ist keine Christin. Also keine wiedergeborene Christin.
Ja.
Sorry, wenn ich das
so sage. Ja, genau, ja.
Okay, ja, also was wir quasi da noch rauslesen, sie, Elisa ist schon hier fleißig noch am Schauen. Ist dir noch was eingefallen, Elisa, zum 1. Johannes 13?
Ja, alles.
Ich wollte schauen, aber es passt hier keiner auf, außer ich.
Nein, Korinther, also alles, was da drin ist, also auch, dass sie nicht neidet, Liebe neidet nicht.
Ja.
Ich finde, es ist schon ein großes Thema.
Aber was ich interessant finde, also dass das alles in der Grundschule hat man das gelernt, das sind ja Tun-Wörter. Die muss man alle tun und die fliegen dir aber auch nicht zu. Und das finde ich das Interessante, weil man ja mit Liebe oft denkt, die Liebe fliegt einem zu und dann bleibt sie da. Und wenn sie weiterfliegt, dann springen wir einfach zum nächsten Partner.
Ja, kennst du denn nicht den kleinen Engel da mit seinem Pfeil?
Der Amor.
Ja, genau, der den Pfeil schießt. Da ist er halt noch nicht gekommen. Nein.
Ich war jetzt ganz erstaunt, was erzählt meine Frau und mein Engel. It's like about the small...
The little arrow. Cupid. Yeah, Cupid, that throws the arrow. Because Steve was saying the love has not come yet or passed. Kept passing by.
Okay. Aber ich finde, also 1. Korinther, ja,
willst du sagen? Eins sagen? Ja, bei mir steht, ich sage einfach eins, ne?
Ja.
It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, and now it keeps no record of wrongs. Mhm. I have no idea how often I kept a record of your wrongs.
Du musst das alles auf Deutsch sagen. Du hast immer die Bonuspunkte.
Yeah, what's key record of Deutsch?
There's a thing I learned.
Yeah.
Women are historical.
We're historical. Historical.
Geschichtlich, Frauen sind geschichtlich.
Yeah. Not historical.
Wir rollen das alte wieder
women can be historical.
Yeah, wir rollen das alte wieder auf.
They want to remind the men of all their failures and faults.
But why do we want to do that?
Aber habe ich dann auch ein wenig feminine Seite, weil ich liebe es auch, Leuten ein wenig was unter die Nase zu halten. Ich habe zum Beispiel von Michael mir die 5 Minuten, den habe ich, glaube ich, 4 Wochen lang drangsalieren müssen, dass der uns mal für unser Kind ein Geschenk schenkt. Ich bin schon auch jemand. Also was ist denn, wenn bin ich da ein bisschen weiblich? Do you think I'm feminine?
You?
Because I love to keep record.
No.
You said women like to be historical, no. So Steve
historical?
Is
historical? No, what do you want is to throw it in their face.
Well, that's what he did.
Well, maybe.
Ich liebe das.
No.
Wer mich kennt, der hat das schon.
Women are more historical because they have the better memory, I don't know.
Yeah, okay.
They always throw it back. Hey, you did
aber
this.
Aber ich glaube, das ist, kommt nicht nur auf Frauen drauf an. Das ist eine Charaktersache. Ja, ich habe es heute gemacht. Ich weiß.
Historical.
Das sind halt diese Leute. Ich habe mal ein Buch gelesen. Das sind halt die, die dann so Steine sammeln.
Yeah.
Diese Sachen irgendwann sammeln und dann holen sie irgendwann wieder vor und schmeißen sie. Mhm. Da gibt es so verschiedene, ich habe das mal gelesen, verschiedene Leute, die so Altes wieder aufrollen. Manchmal mache ich das.
Das ist voll interessant. Warum?
Vielleicht fühlt man sich dann dem anderen überlegen. Vielleicht braucht man irgendwas, um sich überlegen zu fühlen.
Das ist gut, weil dann ist man ein bisschen halt erhabener.
Dann hat man was in der Hand. Ja. Ich will ja auch nicht in den Kampf gehen ohne irgendeinen.
David hat ja auch 5 Steine.
Ja, siehst du?
Und hat nur einen gebraucht.
Also kannst ja gar nicht so schlecht sein.
Aber was heißt es für die deutschen Zuhörer? Keep a record of wrongdoing. What is that in German?
Das Negative immer wieder vorhalten.
Ja.
But so in doing so, you're the opposite. 180 degrees from what.
Ich weiß.
Was Liebe ist.
The Bible says.
Ja.
Aber sind wir perfekt?
Ja. Yeah.
Jetzt kommt das reden wir noch letztes Mal, das letzte für diese Serie, okay? Haben wir noch einen?
Ja.
Sehr schön. Und dann hören wir uns nächste Woche.
Sind wir Christen perfekt überhaupt?
Die Macht der Worte. Aus der Sicht und mit den Worten von
Flo Steper hier bei mir, der Frontmann von Good Weather Forecast. Hi Flo.
Hey Steve.
Schön, dass du da bist oder ich da sein darf. Ich bin gerade in der Base von?
Von Schein.
Von Schein.
Schein Deutschland, genau.
Was deckt denn Schein Deutschland alles ab?
Was deckt es ab? Schein Deutschland ist im Prinzip eine Schülerministry, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Gottes Liebe in die Schulen hineinzutragen und zu reflektieren. Mhm. Das auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen, Schülergruppen, aber eben auch Musik. Deswegen passt es ganz gut auch zu meinem zweiten Job, nämlich Good Weather Forecast.
Okay. Gut, wir kommen nochmal auf Schein ein bisschen später. Meine Einstiegsfrage ist, was wolltest du denn eigentlich werden, bevor du Sänger wurdest?
Sänger.
Oder Musikant und Schein beauftragt.
Nee, also genau, wenn ich mich zurückerinnere, dann wollte ich eigentlich, ich war schon immer ambitioniert. Ich wollte, als ich angefangen habe, Snowboard zu fahren, dann wollte ich Snowboard-Profi werden. Ich habe Triathlon gemacht, auch relativ professionell. Da dachte ich mal so eine Zeit lang darüber nach, Profi zu werden. Und dann kam das so mit 16, hat es angefangen mit der Musik. Vorher auch schon ein bisschen, aber ein bisschen ernster dann. Und da wurde dann trotzdem relativ schnell, hatte ich so echt den Wunsch, ey, ich würde echt gerne Rockstar werden.
Okay.
Hab dann trotzdem ein Lehramtsstudium gemacht, aber ja, keine Ahnung.
Okay, und dann hast du, wie du 16 warst, hast du zu deinen 2 kleinen Brüdern gesagt, Jungs, lern Schlagzeug und E-Gitarre und jetzt rocken wir die Welt.
Wir sind ja unser Vater ist ja so ein christlicher Rocker. Das heißt, wir sind mit christlicher Rockmusik wie irgendwie Petra und White Cross und so aufgewachsen. Mhm. Und keine Ahnung, ich weiß noch, unser Vater hat Johnny und mich mal zu einem Konzert von Petra mitgenommen und es war schon, da waren wir so 13, 14, das war schon relativ inspirierend für uns irgendwie. Und Bühnen haben mich tatsächlich immer angezogen. Ich stehe gerne im Mittelpunkt, ich liebe es zu kommunizieren und genau, das habe ich dann zu den Jungs gesagt. Am Anfang habe ich noch Schlagzeug gespielt, aber das haben wir glücklicherweise sehr schnell sein lassen. Wobei, als der Dave angefangen hat, Schlagzeug zu spielen, war er 13 oder 12. Das heißt, das Improvement, 10. Ja. Das Improvement war jetzt auch nicht wirklich viel besser am Anfang, als wenn ich gespielt hätte. Aber.
Okay, aber kannst du heute ein Instrument spielen?
Ich kann rudimentär Gitarre spielen, genau.
Okay, und wie hat es denn dann angefangen jetzt, wenn das jemand hört, der sagt, Mensch, ich würde ungefähr so weit kommen wollen wie Good Weather Forecast. Wie hat es denn angefangen bis zu einem gewissen Bekanntheitsgrad bei euch?
Also wie gesagt, wir haben schon als Jungs dann irgendwie als drei Brüder angefangen, Musik zu machen, Songs zu schreiben. Am Anfang haben wir irgendwie so The Offspring gecovert und haben christliche Texte drauf geschrieben. Das ist echt super peinlich, wenn man das nochmal liest und so, ist echt crazy. Und dann halt Jugendgottesdienste in der Gemeinde, wo wir irgendwie als Band gespielt haben, aber dann irgendwie im Worship. Und dann hat sich das immer mehr so entwickelt. Und ich glaube, unser erster Gig wirklich als Band, Good Weather Forecast, war gleich so ein Band-Contest. Rock Without Limits Band-Contest hieß der damals. Und den haben wir völlig überraschend gewonnen, also auch für uns nicht vorweg zu ahnen irgendwie. Ne? Das war wirklich, ich erinnere mich heute noch, dass es war für mich tatsächlich heute noch einer der schönsten Tage in meinem Leben.
Echt?
Ja. Also klar, Hochzeit und so, ne? Und Geburt meiner Söhne und so, auf jeden Fall. Und ein paar andere, aber das ist schon auch Top 15, glaube ich, wo ich sage, wow, das war ein crazy Tag irgendwie.
Okay, und was habt ihr euch denn da gedacht? Wo warst du denn in deinem Leben? Also warst du da in der Schule? Warst du im Studium?
Ja, wir haben angefangen, klar, da war ich noch in der Schule. Und dann hauptsächlich, es ging dann so richtig nach dem Abi, nach meinem Abi los. Eigentlich war es hauptsächlich in meiner Studienzeit. Ja.
Und ihr hießt, glaube ich, vorher nicht Good Weather
Forecast? Nee, wir hießen Forecast. Das war tatsächlich noch vor dem Band-Contest. Gab schon immer so ein paar Förderer, die uns dann irgendwie auf einer Jugendfreizeit haben wir dann mal eine Bühne bekommen oder bei Impact, so eine Jugendkonferenz und so. Wo man dann schon gemerkt hat, hey, irgendwas ist da und irgendwie finden das Leute auch gut. Genau, aber das Ausmaß war natürlich keinem klar.
Okay, und ihr habt dann mit Ska gleich angefangen oder habt ihr erst, also du hast ja gesagt, du hast den Jugendgottesdienst und sowas gespielt, wahrscheinlich dann in die Lobpreisrichtung?
Ja, genau, am Anfang dieses Offspring-Covern und so, da haben wir auch ein paar eigene Songs, das war tatsächlich mehr so damals auch New Metal, Wave und so, ne, war halt groß und haben wir das auch ein bisschen gemacht. Dann waren wir auf einem Konzert von Make Up Your Mind, damals diese holländische Ska-Punk-Band. Und hatten ja zufälligerweise bei uns in der Jugend die Anne, die auch Trompete gespielt hat. Und dann haben wir halt gesagt, komm, machen wir doch sowas.
Okay, und das habt ihr, glaube ich, relativ lang gemacht noch, ne? Bevor ihr umgestiegen seid.
Ja, ich würde sagen, unser Herz oder unser Spirit war schon immer sehr, manche würden uns jetzt dafür vielleicht steinigen, aber sehr Mainstream-mäßig. Also es war jetzt weniger an einer Musik, an einem bestimmten Musikstil festgemacht, sondern einfach so relativ progressiv, wie geht man mit dem Impuls der Zeit. Und damals, als wir angefangen haben, da war College-Punk, Ska-Punk schon noch so eine Nummer, die man auch im Mainstream hätte finden können. Und das hat sich dann einfach geändert und unser Musikstil irgendwie folgerichtig ist da einfach mitgegangen. So.
Ja. Okay, weil das fand ich interessant, ich habe ja eure Entwicklung relativ früh schon mitbekommen. Und irgendwann dachte ich mir, die haben sich selber verraten. Die sind von Ska weg und sind irgendwo anders hin.
Ja.
Und macht jetzt aber Sinn, wenn du sagst, euch war die Richtung nicht immer so ganz wichtig.
Ich würde sagen, von Anfang an gab es schon auch einen starken Antrieb, Musik auch als Medium zu nutzen und so möglichst vielen Menschen irgendwie vorzudringen und von Gottes Liebe zu erzählen. Durch die Lieder, aber auch durch die Plattform, die wir haben. Das hat sich jetzt im Laufe der Zeit immer mehr, würde ich sagen, ausdifferenziert und man wird weiser und klüger in den Dingen. Aber das war schon immer ein Antrieb, der ist auch immer noch da. Und deswegen, glaube ich, war es so ganz logisch, okay, wo haben wir die größte Plattform? Wo erreichen, mit welcher Musik erreichen wir am meisten Leute? Jetzt müssten wir eigentlich dann Mumble Rap machen. Aber so weit bin ich noch nicht.
Okay. Also das ist aber schön, weil man denkt so, oder vielleicht habe ich das manchmal gedacht, so, okay, ihr habt euch verraten, aber dabei seid ihr euch eigentlich treu geblieben, weil ihr quasi nach der größten Plattform geschaut habt.
Wenn man so will, ja.
Okay, cool. Ich habe auch mitbekommen, dass ihr einen Pastor aus Nürnberg immer bei uns euren Konzerten dabei hattet.
Konsti, ja.
Was ich noch nie, glaube ich, vorher gesehen habe. Ich weiß nicht, wo kam die Idee her, dass ihr einen Pastor mitnehmt?
Keine Ahnung. Also es war so ein bisschen, ich weiß, dass No Longer Music, David Pierce, das war ja so ein alter Jesus-Freak, der hat ja auch ganz, ganz stark Musik als Medium verwendet und hat ganz viel gepreacht und so auf seinen Shows. Und ich glaube, da waren wir ein bisschen inspiriert und haben dann für ein paar Shows einen Pastor dabei gehabt. Konsti ist immer noch mein Pastor, mittlerweile, damals auch schon, aber einer meiner besten Freunde. Und würden wir jetzt nie wieder machen, muss man ehrlicherweise so sagen, aber das waren einfach die wilden Anfänge.
Warum nicht mehr?
Ich würde sagen, wir sind inzwischen viel differenzierter und viel weiser geworden, einfach im Umgang. Also, wie soll man das sagen? Ich würde sagen, wir haben nicht die Radikalität verloren. Wir haben immer noch den Antrieb, Menschen sollen die Liebe Gottes kennenlernen. Aber ich glaube, damals mit dem Pastor, es war einfach dran an der Zeit, aber man hat natürlich auch irgendwie Boden verbrannt, muss man so sagen. Also wir haben das nicht mit Veranstaltern abgesprochen, der ist einfach auf die Bühne und hat dann losgelegt und die Veranstalter waren teilweise so, okay, krass, wir haben eigentlich eine Band gebucht und jetzt predigt da ein Pastor 20 Minuten. Ich glaube, da gibt's weisere Möglichkeiten, das zu tun. Genau.
Wie war das dann hinter der Bühne? Also habt ihr dann gesagt, hey Konsti, pass mal auf, wir singen jetzt das Lied und nach dem Lied kommst du drauf auf die Bühne und dieses Lied hat das Thema, keine Ahnung was, Jesu Liebe.
Ich glaube, so weit haben wir gar nicht gedacht. Okay. Wir haben einfach gespielt, Party gemacht und dann, klar, nach einem Lied ist dann der Konsti nach vorne gekommen und hat angefangen. Vielleicht war es auch ein ruhiger Song, war es auch ein ruhiges Lied, ich weiß es gar nicht mehr genau.
Und wann kam dann der Erfolg, wo du dann gemerkt hast, Alter, wir haben irgendeine Grenze überschritten, wo sehr spürbar ist, dass wir jetzt auf einer anderen Ebene spielen?
Ich würde sagen, sowas gab es nie. Also jetzt eine Schwelle so. Weil ich fand es immer spannend. Ich finde es auch spannend für mein Leben. Irgendwie habe ich da immer so einen natürlichen Fluss gespürt. So, ne? Wir haben gefühlt den Erfolg nie jetzt mit einer Brechstange oder so herbeiführen müssen und uns verkrampfen müssen. Es war eigentlich immer so, gefühlt ging nach jedem Meilenstein, den man erreicht hat, ging irgendwie die nächste Tür auf und der nächste Schritt war da. Und immer wenn man dachte, ich weiß noch, 2010 oder so oder 2009 haben wir darüber nachgedacht, hey, wenn wir einmal auf dem Flevo-Festival, das war damals das größte christliche Festival in Europa, in Holland Mainstage spielen könnten, dann hätten wir so alles erreicht, mehr kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann ist das irgendwie 2-3 Jahre später passiert. Und da war man dann aber vom Mindset schon wieder ganz, ganz woanders und dann ging wieder eine neue Tür auf, die man sich gar nicht vorstellen hätte können. So. Also es ging irgendwie so Step by Step. Genau.
Okay, und so die letzte Frage für diese Episode. Wie habt ihr denn früher Lieder geschrieben und wie unterscheidet sich das zu heute?
Also früher war es, das ist eigentlich ein bisschen schade, es war ein bisschen wie man sich das romantischerweise vorstellt, als Band irgendwie im Proberaum zusammen Songs geschrieben und die dann irgendwie so rough vorproduziert, irgendwie live aufgenommen und dann im Studio mit einem Produzenten eben ausgearbeitet. Und heute hat sich schon stark verwandelt. Ich arbeite, also meistens schreibe nur noch ich die Songs und ich bin quasi europaweit, wenn nicht auch weltweit unterwegs und schreibe mit professionellen Songwritern, richtig, richtig, richtig starken, krass begabten Menschen Songs, genau.
Aber wie kommunizierst du das deiner Band? Also, weil hast du dann schon deine Melodie von den Instrumenten vor dir oder denkst du dir so auf dem Fahrrad, das ist ein cooles Lied?
Nee, ich habe mir angewöhnt, ich habe gar nichts, wenn ich in die Session gehe. Ich habe weder Text. Ich habe schon in meinem Hintergedanken, ich habe so auf meinem iPhone Notizen, wo ich verschiedene Songkonzepte, die mir irgendwie kommen, niederschreibe. Falls irgendwie gar nichts kommt, könnte ich darauf zurückgreifen. Aber ich habe festgestellt, es ist besser, wenn ich komplett blank in so eine Session gehe und dann sitzt man sich ja da irgendwie mit einem Produzenten und meistens noch einem Topliner, so heißt es zusammen. Mhm. Und dann entsteht ein Song. Wir fangen meistens an mit einem Beat oder halt mit eben elektronischer Produktion, natürlich auch Gitarren oder so sind dann manchmal auch dabei, aber manchmal auch gar nicht. Und dann finde ich es spannend, weil jeder Track transportiert ja schon eine Emotion, eine Stimmung und so. Mhm. Und dazu kommen ja dann oft auch automatisch irgendwelche Worte. Mhm. Und da ist immer spannend, was kommt und was kann man da für ein Konzept außenrum bauen.
Ja. Okay, das war's für diese Woche mit Flo Stiepe von Good Weather Forecast. Danke, Flo. Gerne. Bis nächste Woche.
Bis dann.
Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Wir prägen gerade auch, glaube ich, einfach erstens der Lifestyle Good Weather Forecast steht schon dafür, auf eine progressive Art und Weise, glaube ich, mutig Gottes Liebe zu reflektieren.